Guten Morgen, liebe Geschwister und liebe Freunde. Ja, was für ein Vorrecht ist es doch, dass wir uns heute an diesem Karfreitag versammeln dürfen und können, ganz in Freiheit und ungezwungen. Ja, vielen Dank für die Einleitung, Andi. Unser Passahlamm Christus, das ist so ein bisschen das Thema oder andersrum oder diesem Vers, den wir gelesen haben. Alles richtig, um das soll es heute gehen. Möge der Herr Gnade schenken jetzt zum Reden und auch zum Hören. Ja, die Welt liegt in dem Bösen, so beschreibt es ja der Johannes in seinem ersten Brief im Kapitel 5, Vers 19. Kriege, Kriegsgeschrei, Seuchen, Hunger, Katastrophen, das ist das, was wir tagtäglich in den Medien aus der großen, weiten Welt so mitnehmen. Aber auch Lüge, Mord, Ehebruch, Hass, Scheidung auf der kleinen zwischenmenschlichen Ebene erreicht uns manchmal ja auch im eigenen näheren Umfeld, Bekannten- und Verwandtenkreis. Es gibt kaum einen Tag, an dem wir nicht mit diesen Dingen konfrontiert werden oder sie eben auch persönlich im eigenen Umfeld erleben. Unfriede überall und an allen Orten. Warum ist das so? Satan herrscht als Fürst dieses Kosmos, so sagt uns ganz klar die Bibel. Und das ist genau das, was wir auch jeden Tag erleben. Aber wie kam es dazu? Wir lesen ja in unserem Wort ganz zu Beginn: Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. 1. Mose 1, Vers 1. So beginnt unsere Bibel. Die Himmel und die Erde wurden von Gott im Anfang, das heißt durch und im Werkmeister Jesus Christus, der ja der Anfang ist, erschaffen. Und dazu gehörten ja nicht nur die sichtbaren Dinge, die Erde und das, was wir das Weltall nennen mit den sichtbaren Gestirnen, sondern eben auch die unsichtbaren Welten und mit ihr auch die unzählbare Schar der Engelsheere, von denen wir ja wenig Ahnung haben. Nur das, was die Schrift uns darüber offenbart. Aber wir wissen aus der Schrift, diese unsichtbaren Heere und insbesondere der größte und schönste Engel sind Verwalter. Und dieser eine wurde auch zum Verwalter dieses Kosmos eingesetzt. Sie sind aber auch Hüter des Gesetzes. Sie bringen Gott Gottesdienst und Gott Lob dar. Der Johannes schreibt auch in demselben Brief in Kapitel 1, Vers 5, Gott ist Licht und gar keine Finsternis ist in ihm. Und so war alles Geschaffene aus ihm auch nicht finster, sondern Licht und klar und hell. Und trotzdem erschuf Gott eben seine Geschöpfe nicht als Maschinen, als Roboter mit einem starren Programmablauf, sondern als Wesen, die durchaus einen eigenen Willen entwickeln dürfen, nämlich den Willen, Gott zu gehorchen, aber auch mit der Möglichkeit, sich von ihm abzuwenden. Die Möglichkeit also zur Sünde und zur Finsternis. Und so kam es ja dann auch. Der Kosmos wurde wüst und leer. So lesen wir es ja auch dann schon im nächsten Vers. Es herrschte totales Chaos und Finsternis. Warum? Weil sich eben eines dieser geschaffenen Wesen, der schönste und herrlichste Engel, gegen Gott erhob, hochmütig wurde, selbst Gott sein wollte. Mehr dazu lesen können wir ja nachlesen in Jesaja 14 und Hesekiel 28, wo wir das wunderbar auch erkennen dürfen. Ja, der Kosmos wurde wüst und leer. Aber wie reagiert Gott jetzt? Er stellt den Kosmos in einem 6-Tage-Werk wieder her. Aus diesem Tohu Wabohu wurde wieder ein Kosmos. Kosmos heißt der Ordnung, Schmuck. Eine Ordnung, eine Schmuck, eine Welt, in der alles gut war. So wird ja die 6-Tage-Schöpfung beschrieben. Und in einem Teil, dem Paradies, dem Garten Eden, setzt Gott jetzt den Menschen, den er nach seinem Bild geschaffen hatte. Und dieser hatte die Aufgabe, diesen Garten zu bebauen und zu bewahren und Sorge für die Tiere zu tragen. Gott hatte ihn zum Herrscher über das Werk seiner Hände gesetzt und alles unter seine Füße gestellt, Psalm 8, Vers 6. Wir dürfen diese Verse natürlich noch auf den zweiten Menschen dann beziehen. Bleiben wir aber bei Adam. Zwischen Mensch und Gott und zwischen Mensch und Tier herrschte absolute Gemeinschaft, absolute Harmonie. Keine Sünde trübte die inneren und äußeren Verhältnisse. Etwas, was wir uns gar nicht vorstellen können. Doch was geschah? Auch hier hatte Gott dem Geschöpf, dem Adam, die Möglichkeit zur Sünde eingeräumt. Wir alle kennen den Bericht, wie Satan über die Schlange kommend die Eva und zur Sünde, zum Misstrauen gegenüber Gottes gutem Gebot, zum Ungehorsam verführte. Sollte Gott gesagt haben, hat Gott euch wirklich diese Freude vorenthalten? Er scheint es nicht wirklich gut mit euch zu meinen. Er scheint nicht wirklich wohlwollend zu sein. Habt ihr den Willen Gottes auch wirklich richtig verstanden? All das waren ja die Einflüsterungen der Schlange an die Eva. Und wir alle kennen ja selber oft diese Einflüsterungen, dieses Zweifeln an Gottes gutem Willen und an seinem klaren Wort. Eva wurde durch die Schlange verführt und Adam tat noch eine viel größere Sünde. Er entschied sich bewusst dafür. 1. Mose 3, Vers 6 lesen wir das ja ganz deutlich, dass der Adam versagte. Und so ist Satan zwar der Urheber der Sünde, aber mit und durch Adam kam die Sünde in den wiederhergestellten Kosmos. So lesen wir es in Römer 5, Vers 12. Vielleicht machen wir das Licht aus, dann können wir nämlich die Verse, die ich heute wieder mitgebracht habe, besser lesen. Danke, Andi. Das ist nämlich unser erster Vers jetzt. Durch einen einzigen Menschen ist die Sünde in die Welt, in den Kosmos gekommen und durch die Sünde der Tod. Auf diese Weise ist der Tod zu allen Menschen hingekommen, weil sie alle gesündigt haben. Dieser Vers aus Römer 5, Vers 12 beschreibt ja ganz knapp und präzise, was geschehen ist. Aus dem Bericht aus 1. Mose erkennen wir, Sünde ist ein Übertreten des Gesetzes, der göttlichen Grenze zwischen Gut und Böse, ein Abweichen vom Recht, ein Versagen im Einhalten der göttlichen Norm, eine Zielverfehlung und ein Vergehen, in dem der Selbstwille in den Bereich der göttlichen Autorität eindringt, sich über Gottes Willen stellt. Und wer kennt das nicht aus seinem eigenen Leben? Sünde verspricht Erkenntnis und Frieden, aber sie bringt stattdessen Scham, Angst, Schuldzuweisung und am Ende den Tod. All das ist schon hier im Paradies vorgezeichnet gewesen, in dem Geschehen dort. Und Sünde wirkt sich auch auf die Beziehungen der Geschöpfe zueinander und zu Gott aus. Erstens, als erstes und am wichtigsten, die Beziehung zu Gott wurde durch die Sünde zerstört. Der Mensch wurde geistlich tot. Gott ist heilig und gerecht und kann die Sünde nicht dulden und ertragen. Gottes Zorn steht ja über jeden, der die Sünde tut. So klar drückt es die Schrift zum Beispiel in Römer 1, Vers 18 und in Epheser 5, Vers 6 aus. Der Mensch, der die Sünde tut, der unter der Sünde steht, wir kommen danach noch drauf, ist in Feindschaft mit dem heiligen, von der Sünde abgesonderten Gott. Und die Folge? Auf den geistlichen Tod, die Kappung der Lebensbeziehung zu Gott, folgt der leibliche Tod. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod und die Seele, die sündigt, sie allein soll sterben. So lesen wir es in Römer 6, 23 und Hesekiel 18, Vers 1. Zweitens, Sünde zerstört die Beziehungen zu den Menschen, die Beziehungen der Menschen untereinander. Neid und Hass und aller zwischenmenschliche Unfriede haben hier ihre Ursache. Auch der Konflikt zwischen Mann und Frau, 6000 Jahre zeigen das ja, haben hier im 1. Mose Kapitel 3 ihre Wurzeln. Können wir mal dahingehend auch lesen, wen es interessiert. Auch da ist das alles schon vorgezeichnet. Und drittens, die Sünde hat auch ihre Auswirkungen auf Beziehungen des Menschen zur Schöpfung. Denken wir zum Beispiel an den verfluchten Erdboden, der zu lebenslanger Mühsal und Kummer für den Menschen führt, an zerstörte Umwelt, an Tierquälerei und so weiter und so fort. All das, weil Adam übertrat, in Sünde fiel und mit ihm ein ganzer Kosmos. In und mit seiner Übertretung unterstellte er sich ungewollt dem Gesetz der Sünde und des Todes, wurde ein Sklave dieser Gesetzmäßigkeit und mit ihm wurde der ganze Kosmos dieser Gesetzmäßigkeit mit hineingenommen und gleichzeitig auch von Gott der Vergänglichkeit unterworfen. Da haben wir letztendlich die tiefsten Antworten, warum unsere Welt so ist, wie wir sie sehen und erkennen. Seitdem ist jeder Mensch von Geburt an ein Sünder, geistlich tot und in Feindschaft mit dem lebendigen Gott, zum Sterben sterbend und gleichzeitig durch Angst vor dem Tod das ganze Leben lang auch versklavt. So schreibt der Hebräerbriefschreiber in Kapitel 2, Vers 15. Versklavt? Wem versklavt? Dem Satan, der die Macht des Todes hat. Hebräer 2, Vers 14. Und so muss man sich doch fragen, ist Gott etwas außer Kontrolle geraten? Ein Betriebsunfall, auf den nun schnell reagiert werden muss, als er diese ganze Schöpfung einmal geschaffen hat? Ist hier etwas außer Kontrolle geraten? Nein, natürlich nicht. Gott ist ja, und er allein, ist ja allmächtig und allwissend. Und so sah er es voraus, dass sich seine Geschöpfe von ihm abwenden würden. Und gleichzeitig fassten der Vater und der Sohn einen Plan, schon bevor diese Schöpfung überhaupt in Gestalt gebracht worden ist, wie sie diesen bösen Schaden nicht nur wieder heilen würden, nein, das wäre zu wenig, wie sie diesen Schaden dazu benutzen würden, alles noch viel herrlicher zu machen, als es zu Beginn war. Das wusste auch schon Salomo, von dem wir letzte Woche gehört haben. Er schreibt im Prediger 7, Vers 8, besser das Ende einer Sache als ihr Anfang, besser langmütig als hochmütig. Wir kommen später nochmal darauf zurück. Aber wie würde Gott seine Geschöpfe aus diesem Zustand der Sklaverei befreien? Er ist doch allmächtig, er kann doch alles, er könnte sie doch einfach freisprechen. Schwamm drüber über die Sünde, wir fangen einfach nochmal bei Null an. Aber erinnern wir uns an das Wesen Gottes, heilig und gerecht. Die Größe der Heiligkeit Gottes ist etwas, was wir uns nur schwer vorstellen können. Es braucht vielleicht ein ganzes Erdenleben lang für einen Gläubigen, um zu erkennen, was Heiligkeit Gottes eigentlich bedeutet. Und Sünde ist das exakte Gegenteil von Gottes Wesen. Sünde ist absolut unvereinbar mit seinem Wesen. Sünde verursacht ja Gottes Zorn. Gott hasst die Sünde. Ja, es gibt schon Sachen, die Gott hasst, nämlich die Sünde. Als Jesaja bei seiner Berufung einen Blick in den Thronsaal tun darf, da wird ihm Angst und Bange, weil er den Ewigen auch nur gesehen hat. Lesen wir diese vier Verse einmal durch, die uns einen guten Eindruck über die Heiligkeit Gottes geben. Jesaja Kapitel 6, Vers 1. Im Todesjahr des Königs Ussia, da sah ich Jahwe sitzen auf hohen und erhabenen Thron, und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Seraphim standen über ihn, jeder von ihnen hatte sechs Flügel, mit zweien bedeckte er sein Gesicht, mit zweien bedeckte er seine Füße und mit zweien flog er. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist Jahwe der Herrscher, die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Türpfosten in den Schwellen von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da sprach ich, Jesaja, wehe mir, denn ich bin verloren, denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich, denn meine Augen haben den König, Jahwe, der Herrscher, gesehen. Da sehen wir, was für einen Eindruck hier der Jesaja bekommt, als er auch nur den Heiligen, den dreifach heiligen Gott, ja, erblickt. Und gleichzeitig bekommen wir an dieser Stelle, wenn wir dann weiterlesen, einen guten Eindruck, wie ein dreifach heiliger Gott, einer, der von einer sündigen und gefallenen Schöpfung abgesondert ist, der vollkommen ist, absolut rein ist, seine ganze Schöpfung einmal von der Sünde befreien würde. Nächste Verse, Jesaja 6, Vers 6 bis 7. Da flog einer des Seraphim zu mir und in seiner Hand war eine glühende Kohle, die er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte damit meinen Mund und sprach, siehe, dies hat deine Lippen berührt, so ist deine Schuld gewichen und deine Sünde gesühnt. Die Reinigung, Entsündigung Jesajas erfolgt also hier durch eine glühende Kohle, die vom Altar genommen wird. Die Kohle ist ja ein Bild auf das Feuer des Gerichts, das reinigt und läutert und gleichzeitig auch für die eifernde Liebe Gottes. So lesen wir es ja im Hohelied 8, Vers 6. Also wir finden hier einen ersten Hinweis. Die Entsündigung würde also über das Mittel des Gerichts gehen müssen. Und auch wenn wir nochmal ins Buch Mose, in die ersten Kapitel zurückgehen, finden auch wir hier gleich schon die ersten zarten Hinweise auf das, was Gott einmal tun würde. Zum einen gab er ja Eva eine großartige Verheißung mit, dass einmal einer ihrer Nachkommen der Schlange den Kopf zertreten würde. Und dann finden wir noch einen indirekten Hinweis. Das Tierfell, das für Adam und Eva, das Gott Adam und Eva zukommen lief, die sich ja jetzt unter der Sünde sich ihrer Nacktheit schämten, das stammt ja von einem unschuldigen, geschlachteten Tier. Ein Tier musste also sterben, um die Nacktheit der beiden ersten Menschen zu bedecken. Und dann lesen wir von Abel, der im Glauben von den Erstlingen seiner Herde zum Opfer Gott brachte. Er wusste anscheinend schon, dass nicht eigene Werke ihn vor Gott angenehm machen können, sondern allein das Vertrauen auf das, was Gott einmal tun würde. Und das hat mit einem geschlachteten Tier, mit einem Opfer zu tun. Ja, Gott hasst die Sünde, aber er liebt den Sünder. Er liebt seine Geschöpfe und zeigt durch die Art und Weise, wie er sie retten wollen würde, aufs Deutlichste die Größe seiner Liebe, schon hier im Alten Testament. Und dann der Abraham, als sein Glaube, sein Vertrauen geprüft wurde und er seinen Sohn der Verheißung, den Isaak, opfern sollte. Da lesen wir in 1. Mose 22, Vers 7. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham und sagte: Mein Vater. Und er sprach: Hier bin ich, mein Sohn. Und er sagte: Siehe das Opfer und das Holz, wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Da sagte Abraham: Gott wird sich das Schaf zum Brandopfer ersehen, mein Sohn. Und sie gingen beide miteinander. Ja, Gott hatte sich längst das Schaf zum Brandopfer ersehen. Es war sein geliebter Sohn. Er selbst, der Sohn, stellte sich freiwillig zum sühnenden Brandopfer zur Verfügung. Und das schon, wir haben es schon angesprochen, bevor die Welt erschaffen wurde. So beschreibt es ja auch Petrus im ersten Kapitel seines ersten Briefes. 1. Petrus 1, Vers 19: Ihr seid erlöst worden mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes, ohne Fehler und ohne Flecken. Und jetzt das Entscheidende an dieser Stelle: Er ist zwar im Voraus vor Grundlegung der Welt erkannt, aber am Ende der Zeiten offenbart worden um euretwillen. Vor Grundlegung der Welt hat sich unser Herr also schon bereitgestellt, um einmal dieses Lamm ohne Fehler und Flecken zu sein. Zweiter Hauptpunkt, das Passahlamm. Als Josef in Ägypten zum Herrscher aufgestiegen war, siedelten Jakob und sein ganzes Haus in dieses Land über. Wir alle kennen ja diese Geschichten und diese Berichte, wo sie sich dann vermehrten und zu einer großen Nation wurden. Im Laufe der Zeit kam ein König an die Macht, der Josef nicht kannte, und das Volk wurde zu grausamer Sklaverei, zu Sklavendienst für den Pharao gezwungen. Ägypten wurde so zum Bild für Sklaverei, für Sklavendienst und der Pharao zum Bild auf den Satan. Mose erhält nun den Auftrag, Gottes Volk aus Ägypten zu führen. Aber dieser will das Volk, der Pharao will das Volk nicht ziehen lassen. Wir alle kennen ja diese Berichte. Also Pharao, ein Bild auf Satan, Ägypten, ein Bild auf geistliche Gefangenschaft, geistlichen Sklavendienst und Tod. Und nun sendet Gott 9 Plagen, die aber ohne Wirkung bleiben. Der sich im Herzen verstockende und dann auch von Gott verstockte Pharao lässt das Volk nicht ziehen. 9 Plagen bleiben wirkungslos. Jetzt, kurz vor der 10. Plage, aber geschieht etwas Besonderes. Gott verordnet seinem Volk eine Maßnahme, und dieser Maßnahme sollte sich dann zukünftig das dann später einmal errettete Volk sich fortan in Form eines Festes erinnern. Wir schlagen einmal 2. Mose Kapitel 12 auf. Da heißt es im Vers 3: Rede zur ganzen Gemeinde Israel und sagt, am 10. dieses Monats, da nehmt euch jeder ein Lamm für ein Vaterhaus, je ein Lamm für das Haus. Warum? Wir springen in den Vers 12. Ich werde in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Land Ägypten erschlagen, vom Menschen bis zum Vieh. Auch an allen Göttern Ägyptens werde ich ein Strafgericht vollstrecken, ich, Jahwe. Gott also erklärt, dass die 10. Plage ein Gericht sein würde über alle Erstgeburt, aber eben auch über die Götter Ägyptens. Vielleicht waren die Israeliten mit dem Verlauf der ersten 9 Plagen ja ganz zufrieden. Waren doch nur die Ägypter betroffen und nicht sie. Wir wissen ja immer, das Land Goschen blieb verschont von all dem, was hier über Ägypten an Gericht gekommen ist. Aber jetzt stellt es sich heraus, die Israeliten werden von der 10. Plage ebenso von diesem Gericht betroffen. Warum? Weil sie genauso schuldig waren wie die Ägypter. Inwiefern? Wir haben ja gelesen, dass der Tod der Erstgeborenen auch ein Gericht an allen Göttern Ägyptens mit sich brachte. 2 Bibelstellen, die nicht hier stehen, zeigen, dass die Israeliten während ihres Aufenthalts in Ägypten die ägyptischen Götzen anbeteten, also selbst Götzendienst verübten. Josua 24, Vers 14 und Hesekiel 20, 4 bis 10. Und wir schlagen mal Hesekiel 20 auf und lesen hier 3 Verse ab Vers 7. Und ich sprach zu ihnen, werft die Scheusale weg, an denen eure Augen hängen, und macht euch nicht mit den Götzen Ägyptens unrein. Ich bin Jahwe, euer Gott. Aber sie waren widerspenstig gegen mich und wollten nicht auf mich hören. Keiner warf die Scheusale weg, an denen seine Augen hingen, und die Götzen Ägyptens verließen sie nicht. Da gedachte ich, meinen Grimm über sie auszugießen, meinen Zorn an ihnen zu vollenden, mitten im Land Ägypten. Vers 9. Aber ich handelte gnädig, um meines Namens willen, damit er nicht entweiht würde vor den Augen der Nationen, in deren Mitte sie waren, und vor deren Augen ich mich ihnen kundgetan hatte, indem ich schwor, sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Also wir sehen hier ganz klar, auch auf Israel, auf dem Volk Gottes lag der Zorn Gottes. Aber um seines Namens willens würde er sein Volk retten und aus Ägypten herausführen. Und so gab er ihnen ein Mittel, dem Gericht, dem Zorn zu entgehen, nämlich das Blut des Lammes. 2. Mose 12, Vers 13. Aber das Blut soll für euch zum Zeichen an den Häusern werden, in denen ihr seid. Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich an euch vorübergehen. So wird keine Plage, die Verderben bringt, unter euch sein, wenn ich das Land Ägypten schlage. Das Blut eines männlichen, einjährigen Lammes, ohne Fehler, ohne Flecken, würde die Israeliten vor dem Gericht schützen, wenn sie es im Gehorsam und Glauben auf die Türpfosten und die Oberschwelle streichen würden. Dann würde das Gericht an dem Haus vorübergehen, an dessen Tür das Blut aufgebracht war. Das Gericht geht, wenn das Blut aufgebracht ist, vorüber. Und daher auch der Name Passa, vorübergehen. Was aber hat es denn mit dem Blut auf sich? Warum gerade das Blut eines unschuldigen Tieres? 3. Mose 17, Vers 11 gibt hier uns hier einen guten Einblick. Denn die Seele des Fleisches ist im Blut, und ich selbst habe es euch auf den Altar gegeben, Sühnung für eure Seele zu erwirken, denn das Blut ist es, das Sühnung tut durch die Seele in ihm. Dieser Stelle können wir einige Dinge entnehmen, zum Beispiel, dass Blut gleich dem Leben gilt. Blut vergießen ist ja auch jemanden zu töten, zum Beispiel. Ja, das Blut gilt gleich dem Leben. Das Blut wird auf den Altar, auf das Feuer gegeben und erwirkt dort Sühnung. Das Blut, die Seele, das Leben des Opfers bewirkt die Sühnung, stellvertretend für die Seelen des Volkes. All das steckt hier in diesem Vers drinnen. Indem die Sünde des Volkes auf das Opfertier gelegt wird, und dieses Opfertier an seiner Stelle stirbt, sühnt es die Sünde des Volkes, entsündigt es das Volk. So lesen wir es ja in den Satzungen zum großen Versöhnungstag in 3. Mose Kapitel 16, auf den wir jetzt heute hier nicht näher eingehen können. Aber all das war ja nur ein Abbild auf das wahre Opfertier, auf das wahre Lamm Gottes. Denn die Tieropfer sind ja niemals imstande gewesen, Sünden wirklich wegzuschaffen und haben auch nichts zur Vollendung bringen können. Sie waren nur eine Abschattung auf das kommende wahre Lamm Gottes. Sie haben Sünden nur zugedeckt, bis das wahre Lamm Gottes geoffenbart worden ist. Und dann lesen wir in den Anweisungen zum Passafest auch noch davon, dass die Hausbewohner, während draußen das Gericht tobte, sage ich einmal, im Inneren das Fleisch des Lammes essen, und zwar am Feuer gebraten, dazu ungesäuertes Brot zusammen mit bitteren Kräutern. Und später würde der Herr Jesus einmal sagen, zum Entsetzen und Unverständnis vieler: Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wahre Speise und mein Blut ist wahrer Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Wie der lebendige Vater mich gesandt hat und ich lebe um des Vaters Willen, so auch wer mich isst, der wird auch leben um meinetwillen. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist, nicht wie die Väter aßen und starben. Wer dieses Brot isst, wird leben in Ewigkeit. All das ist in diesem Passa schon abgeschattet. Können wir leider heute auch nicht ganz ins Detail darauf eingehen. Ja, vom Schatten zum Wesen ist der nächste Punkt. All das, wie gesagt, sind wunderbare Bilder auf das wahre Lamm Gottes, Jesus Christus. All die Vorschattungen über die Opfer und alle anderen zeremoniellen Satzungen des alten Bundes, des Gesetzes, sind ja ein Schatten der künftigen Dinge. Der Körper selbst aber ist Christus. Das heißt, sie sind in Christus verwirklicht. So schreibt Paulus in Kolosser 2, Vers 17. Und dass dem so ist, lesen wir auch zum Beispiel im Psalm 40, Vers 7 und in Hebräer 10. Ich habe uns mal hier Hebräer 10 mitgebracht. Darum sagt der Messias bei seinem Eintritt in die Welt: Schlachtopfer und Speisopfer hast du nicht haben wollen, einen Leib aber hast du mir bereitet. An Brandopfern und Sündopfern hast du kein Wohlgefallen gefunden. Da sprach ich, das Lamm, der Sohn: Siehe, ich komme, in der Buchrolle steht von mir geschrieben, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Und jetzt kommt dieses Lamm in diese Welt. Das Wort Gottes, der Sohn, wird Fleisch. Wir haben ja heute in der Einleitung das auch schon zusammengefasst gehört. Und als Johannes, der Täufer, dann den Herrn Jesus sieht, was sagt er da? Johannes 1, Vers 29, ihr alle kennen es: Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Das Lamm, das die Sünde wegträgt, das war das eigentliche und tiefste Ziel seines ersten Kommens. Dazu erniedrigte sich der Sohn Gottes, wurde Mensch wie wir, nur ohne Sünde. Er hatte keine Beziehung zur Sünde, er kannte keine Sünde. Für uns sündige Menschen unvorstellbar, was für ein Wunder. Er war das fleckenlose Lamm, weil nur ein solches ja in der Lage ist, auch die Sünde wegzunehmen. Er musste ohne Sünde sein, sonst wäre alles dahin gewesen. Er war in allem bis zum Tode gehorsam, indem er an dem, was er litt, den Gehorsam lernte. Ein Fehltritt und sein Werk wäre dahin gewesen. Als völlig sündloser Mensch hatte der Satan keine Gewalt über ihn, und Jesus bestimmte selbst, wann und wo er sein Leben zum Opfer geben würde. Mit einer atemberaubenden Präzision, die nur der allmächtige Gott zu tun imstande ist, erfüllen sich an ihm und durch ihn ganz präzise alle zeitlichen und inhaltlichen Vorhersagen des Gesetzes und der Propheten. Es ist spannend, dem einmal nachzugehen. Ein Beispiel nur: Genau wie im Gesetz vorgeschrieben, das, was wir jetzt gelesen haben in diesem Zusammenhang mit dem Passamahl, wird das wahre Lamm ab dem 10. Nisan zur Schau gestellt, geprüft, um dann am 14. Nisan am Kreuz geopfert zu werden. So präzise erfüllt sich zum Beispiel hier die im Gesetz abgeschattete Ordnung. Lukas 22, Vers 7. Es kam aber der Tag der ungesäuerten Brote, an dem das Passa geschlachtet werden musste. Kurz zuvor hält er mit seinen Jüngern noch das letzte Passamahl. Leider können wir nicht auf all die wunderbaren Details der Passaordnung, des Passaseder, eingehen. Das ungesäuerte, durchbohrte und schließlich gebrochene Brot, 3 Scheiben, die übereinander gelegt werden, die Bitterkräuter des bevorstehenden Leidens, der gesegnete prophetische Inhalt der 6 Hallel-Psalmen, der Lobpreis-Psalmen, die zu diesem Anlass ja gesungen wurden, können wir aber gerne nachlesen, Psalm 113 bis 118. Und die 4 bis 5 Kelche, wovon der dritte ja der Kelch der Erlösung von unserem Herrn zum Kelch des Heils und der Segnung wird, weil er den neuen Bund repräsentiert, diesen neuen einseitigen Bund Gottes mit seinem Volk auf der Grundlage des Blutes, das das Lamm in Kürze am Kreuz vergießen würde. Und wenn wir heute Herrenmahl feiern, dann hat das dort seinen Ursprung. In einem massivst ungerechten Prozess, der gegen alle jüdischen Prozessordnungen verstößt und vor dem Hintergrund eines römischen Statthalters, der aus Furcht vor persönlichen Nachteilen bewusst einen Unschuldigen in den Tod gibt, wird unser Herr nach grausamer Misshandlung zum Tode am Kreuz verurteilt. Die Ungerechten verurteilen den einzig Gerechten zum Tode. Jesaja 53, Vers 7. Er, unser Herr Jesus, das Lamm, wurde misshandelt, aber er beugte sich nicht und tat seinen Mund nicht auf, wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern. Und er tat seinen Mund nicht auf. Petrus nimmt diese Stelle dann auf und schreibt über das Lamm, das nun seinen letzten Weg zum Altar, zum Kreuz antritt, in 1. Petrus 2, Vers 24. Er, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat. Der unsere Sünden selbst an seinem Leib aus Holz hinaufgetragen hat. Ja, auf das Lamm werden also die Sünden des ganzen Kosmos gelegt. Und das sehen wir auch in den Evangelien, in den Berichten. Zwischen 12 und 15 Uhr ist Jesus die personifizierte Sünde, wird zum Fluch. So heißt es ja schon im Gesetz, und Paulus zitiert es dann in Galater 3, Vers 13. Verflucht ist jeder, der am Holze hängt. Aus dem Lamm wird in diesem Moment die Schlange, die personifizierte Sünde. Gott bricht in dieser Zeit zwischen 12 und 15 Uhr aufgrund seiner Heiligkeit die Gemeinschaft mit seinem Sohn ab. Er, Jesus, der allezeit die allerinnigste Gemeinschaft mit dem Vater hatte, ist nun das Wesen, das am weitesten von Gott getrennt ist. 3 Stunden bedeckt Finsternis das ganze Land. Offensichtlich auch Teile der umliegenden Gebiete, wovon es einige historische Berichte gibt. Ich habe mal einen mitgebracht. Der Diogenes, ein ägyptischer Heide und Wissenschaftler, schrieb zu dieser Finsternis: Entweder litt die Gottheit in diesem Moment oder fühlte mit jemandem mit, der es tat. So hat der Diogenes in Ägypten diese übernatürliche Finsternis wahrgenommen. Und Diogenes konnte ja nicht wissen, wie recht er mit beiden Aussagen hatte. Der Sohn Gottes litt, während der Vater mit ihm aufs Äußerste mitfühlte. Als Jesus dann die Worte rief: mein Gott, warum hast du mich verlassen?", zitiert er aus Psalm 22. Und es war im Judentum so Gepflogenheit, wenn ich den ersten Vers eines Psalmes zitiere, beziehe ich mich auf den ganzen Inhalt dieses Psalm 22. Und den dürfen wir gerne auch mal lesen. In diesem Zusammenhang können wir jetzt hier nicht tun. Es ist das einzige Mal in den Evangelien, dass Jesus ihn nicht mein Vater, sondern mein Gott nennt. Und dieses Zitat, wenn wir dann den Psalm 22 im Hintergrund dazu lesen, ist kein Schrei der Niederlage, sondern ein Schrei um Hilfe. So heißt es in diesem Psalm: Eile mir zu Hilfe, errette vom Schwert meine Seele. Und dann heißt es so wunderbar: Und du hast mich erhört. Als er zu ihm schrie, hörte er. All das sind Teile aus diesem Psalm 22. Ja, der Vater erhörte den Sohn. Die geistliche Beziehung zwischen Vater und Sohn wurde wiederhergestellt. Aber noch fehlte die Dahingabe des Lebens. Mit den Worten, es ist vollbracht, Tetelestai, voll bezahlt, vollumfänglich alles bezahlt. Und in anderen Worten, Vater, in deine Hände, hier nennt er ihn wieder Vater dann, übergebe ich meinen Geist, lässt der Sohn sein Leben. Das Lamm hat den Sieg über die Sünde errungen und es musste noch den Sieg über den Tod erringen. Dazu bedurfte es eben, dass es selbst sein Leben in den Tod gab. In Jesaja 53 lesen wir davon, wie der Knecht Gottes, der Sohn, sein Leben als Schuldopfer einsetzte, unsere Sünden aus sich geladen und getragen hat, das Gericht über unsere Schuld ihn getroffen hat, die Strafe, die uns hätte treffen müssen, auf ihm lag. Er wurde an unserer Stelle zerschlagen und litt und er schüttete seine Seele schließlich aus in den Tod. All das wusste der Jesaja schon und durfte es prophetisch in diesem 53. Kapitel vorzeichnen. Und dann heißt es so wunderbar, Jesaja 53, Vers 11, um der Mühsal seiner Seele willen wird er, der Knecht, das Lamm, der Sohn Gottes, Frucht sehen. Er wird sich sättigen. Durch seine Erkenntnis wird der Gerechte, mein Knecht, den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen und ihre Sünden wird er sich selbst aufladen. Ja, das Opfer des Lammes war nicht umsonst. Wir gehen jetzt noch ein bisschen genauer auf den Punkt ein. Er, der Gerechte, wird den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen. In Römer 3, 25 lesen wir ihn, den Herrn Jesus. Das Lamm hat Gott öffentlich aufgestellt als Sühnopfer, als Hilasterion, als Gnadenstuhl, als Deckel der Bundeslade in seinem Kreuzestod, das durch den Glauben wirksam ist. Das Sühnopfer in seinem Kreuzestod, das durch den Glauben wirksam ist. Christus litt und starb stellvertretend für meine und deine Sünde. Jeder von uns hätte dort am Kreuz hängen müssen. Wir erinnern uns an die Stelle, die Seele, die sündigt, muss sterben. So aber hing der einzig Gerechte dort für uns Ungerechte. Gottes Zorn über meine und deine Sünde traf ihn. Das ist Stellvertretung. Und nun geschieht etwas Großartiges. Wenn ein Mensch glaubend auf das Kreuz blickt, Gottes Tat in seinem Sohn auf Golgatha glaubend für sich in Anspruch nimmt und darauf vertraut, dann rechnet Gott diesen seine eigene Gerechtigkeit, Gottes Gerechtigkeit, ihm zu. Unglaublich, aber so steht es geschrieben, Römer 3, Vers 22. Die Gerechtigkeit Gottes, nämlich die durch den Glauben an Jesus Christus oder durch den Glauben Jesu Christi zu allen kommt, die glauben. Wie können wir uns das vorstellen? Ja, wir haben ein wunderbares Vorbild. So wie einst Abraham Gottes Verheißungen glaubte und Gott es ihm zur Gerechtigkeit anrechnet, so wird jedem Menschen, der aus Glauben Jesu lebt, der aus seinem Glauben lebt, der auf seine Tat am Kreuz Glauben vertraut, der wird gerecht gesprochen, gerechtfertigt. Dem rechnet Gott seine Gerechtigkeit an. Das heißt, er sieht jeden den Glaubenden in Christus als vollkommen unbeschuldbar an. Wie wunderbar, Lob, Preis und Dank. Noch einmal wird es zusammengefasst, zum Beispiel in 2. Korinther 5, Vers 21. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Das ist Zurechnung. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Alle jetzt, die sich auf dieses Blut berufen, die sich hinter diesem Blut bergen, die es auf den Eingang ihrer Herzenstüren streichen, ihre Herzen damit besprengen, die sind vom Gericht Gottes und dem großen kommenden Zorn, der denen gilt, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten, Römer 1, Vers 18, die sind vor diesem Zorn gerettet, weil sie von Gott gerechtfertigt worden sind. Wer den Sohn hat, hat das Leben und kommt nicht ins Gericht. Johannes 5, Vers 27. Und in dem Zusammenhang müssen wir auch immer wieder Römer 5, Vers 1 dann betrachten. Und in Römer 5, Vers 9 heißt es in diesem Zusammenhang: Um wie viel mehr werden wir jetzt durch sein Blut gerecht gesprochen, durch ihn auch vom Zorn hinweg gerettet werden? Ja, diese Menschen, die dieses Blut für sich in Anspruch nehmen, sind zum Leben hindurchgedrungen. Das Lamm selbst ist nun ihr Leben. Liebe Geschwister, das Blut des Passahlammes ist auch meine und deine Lebensgrundlage. Wie wunderbar ist das doch zu wissen. Und allen, deren Seele noch nicht auf dem Lamm ruht, so wie wir es letzten Sonntag ja in diesem Lied gesungen haben, denen dürfen wir folgende Liedverse zusprechen. Die sind in unserem grünen Liederbuch auch enthalten. Da heißt es in einem wunderbaren Lied: Kennst du den Weg zum Kreuz auf Golgatha? Kennst du das Werk, das dort für dich geschah? Gott hat die Menschheit mit sich selbst versöhnt, Sünder mit Barmherzigkeit und mit Gnade dort gekrönt. Kennst du den Mann, der dort am Kreuze starb? Kennst du das Heil, das er für dich erwarb? Sündenvergebung und Gerechtigkeit, Freiheit, Glück und Seligkeit auch schon hier in dieser Zeit. Ich komme zum letzten Punkt. Im 1. Korinther 1, Vers 30 lesen wir folgende Zusammenhänge. Aus ihm aber seid ihr, aus Gott aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott her zur Weisheit wurde, zur Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung. Ja, unser Herr Jesus Christus ist uns von Gott her zur Weisheit geworden. Wir haben ja letzte Woche von Salomo gehört. Ja. Zur Gerechtigkeit, zur Erlösung und zur Heiligung. Zur Weisheit. Obwohl die Welt von Gottes Weisheit umgeben ist in der Schöpfung, wenn wir jetzt hinausschauen, wie wunderbar es blüht, ja, und wenn man diese Blüten sich mal im Detail anschaut, allein da müsste man ja denken, dass viel mehr Menschen nicht nur die Schönheit dieser Schöpfung bewundern, sondern auch die Frage stellen, wer hat es erfunden? Ja, aber das wird dann hier mit irgendwelchen nicht plausiblen Erklärungen weggedacht, sage ich einmal, anstatt dass man allein an dieser Schöpfung schon erkennen müsste, dass dort ein wunderbarer Gott im Hintergrund dies alles in seiner Weisheit gemacht hat, in seiner Herrlichkeit. Ja. Also obwohl die Welt von Gottes Weisheit umgeben ist, hat sie mit ihrer Weisheit Gott nicht erkannt. Nein, sie hat sich Philosophien und Theorien aufgestellt, warum es einen Schöpfergott nicht geben kann. Und darum hat Gott beschlossen, alle zu retten, die scheinbar seiner so törichten Botschaft vom Kreuz glauben. Das ist Weisheit Gottes. Christus ist uns zur Weisheit geworden. Zur Gerechtigkeit, davon haben wir gerade gehört. Er ist unsere Gerechtigkeit. Zur Heiligung, dazu kommen wir gleich noch. Und zur Erlösung. Auch ein wichtiger Punkt, den wir hier nicht vertiefen können. In dem Moment, als der Herr Jesus sein Leben als Lösegeld gegeben hat, sind wir herausgekauft worden vom Gesetz der Sünde, des Todes, und er hat sich erworben für ihn selbst. Das ist die Befreiung durch Bezahlung, Erlösung. Herausgekauft und herausgeführt aus dem Sklavendienst der Vergänglichkeit, aus dem geistlichen Ägypten. Davon spricht der Paulus ja auch im Epheser 1, Vers 7. In ihm, in Christus, haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergehung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Und nun zur Heiligung. Mit dem Passa wurde Israel von Gott auch ein weiteres Fest gegeben, das einen Tag nach dem Passa beginnt, nämlich das Fest der ungesäuerten Brote. Jesus selbst war das ungesäuerte, weil sündlose Brot des Lebens. Rainer hat ja letztes Jahr, glaube ich, mal einen Dienst über den Sauerteig getan oder zwei. Sauerteig ist ja immer ein Bild für die Sünde. Also unser Herr Jesus war das ungesäuerte, weil vollkommen sündlose Brot. Und der Paulus schreibt, wir alle, die wir glauben, haben Anteil an dem einen ungesäuerten, sauerteiglosen Brot, an unserem Herrn Jesus und dürfen und sollen auch ebenso zu wandeln lernen. Die Israeliten sollten zu diesem Fest jeglichen Sauerteig aus ihren Häusern wegtun und wir dürfen dieses Bild auf unser geistliches Leben übertragen, beziehungsweise das tut der Apostel Paulus für uns. Vielleicht in der Zeit um das Passafest herum schrieb er ja die folgenden Verse, die folgenden Zeilen an die Korinther. 1. Korinther 5, Vers 7: Schafft den alten Sauerteig durch gründliche Reinigung weg, damit ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ja bereits Ungesäuerte seid. Ja, weil wir unserem Stand nach bereits Ungesäuerte sind in unserem Herrn Jesus Christus, soll sich das auch in unserem Wandel ausdrücken. Und im nächsten Vers lesen wir die zu Beginn gelesenen Worte, und die zeigen auch, warum wir den alten Sauerteig ausfegen dürfen. Auch unser Passahlamm ist ja geschlachtet worden, Christus. Darum lasst uns das Fest begehen, nicht mit altem Sauerteig, auch nicht mit Sauerteig der Schlechtigkeit und Bosheit, sondern im ungesäuerten Wesen der in der Sonne geprüften Reinheit und der Wahrheit. Das wollen wir doch mitnehmen. Ich will es für mich mitnehmen in die kommenden Tage, aber auch grundsätzlich mitnehmen. Wir sollen und dürfen geistlich jeden Tag Passa festhalten. Das heißt, erstens, uns der Erlösung durch sein Blut gewiss sein. Wenn wir fallen, zu ihm kommen, bekennen, er ist treu. Er reinigt uns von aller Sünde. Und uns eben durch den Heiligen Geist zubereiten zu lassen, nämlich als Erlöste in Lauterkeit und Wahrheit zu wandeln, den alten Sauerteig auszufegen. Und wer kann von sich sagen, dass er in seinem Leben keinen Sauerteig mehr hat? Den wollen wir in der Kraft des Heiligen Geistes doch ausfegen lernen. Ja, und jetzt natürlich Punkt 5. Noch ganz kurz zum Abschluss, die große universale Versöhnung. Kolosser 1, Vers 19, es war ja das Wohlgefallen der ganzen Fülle Gottes, in ihm Wohnung zu nehmen und durch ihn alles zu versöhnen, das All zu versöhnen, zu ihm hin, Frieden stiftend durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn sowohl das, was auf Erden, als auch das, was in den Himmeln ist. Ja, wir haben davon gehört, im Opfer des Lammes Gottes wurde den gerechten Forderungen eines heiligen Gottes nach einem Gericht über die Sünde völlig Genüge getan. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. 2. Korinther 5, Vers 19. In dem Moment, als das Lamm sein Leben hingab, zerriss der Vorhang des Tempels von oben nach unten, was andeutet, dass der Zugang zum Vater nun für jeden Menschen offen ist, der seine Kleider im Blut des Lammes gewaschen und weiß gemacht hat. Offenbarung 7, Vers 14. Das heißt, der gerechtfertigt ist, weil er im Glauben Christus angezogen hat. Galater 3, 27. Noch sehen wir ja de facto nicht alles mit Gott versöhnt. Und es ist wahr, es gibt keinen Automatismus. Das muss man immer wieder betonen. Jedes Geschöpf muss dies für sich selbst im Glauben tun. Jedes Geschöpf muss für sich persönlich das Blut für sich in Anspruch nehmen. Aber in dem Moment, wo ein Geschöpf dies tut, im Blick auf das Kreuz ihm glaubt und vertraut, ist es mit Gott versöhnt. Alles hat sich für dieses Geschöpf in diesem Augenblick geändert. Alles ist für dieses Geschöpf in diesem Moment neu geworden. Es ist eine neue Schöpfung. So lesen wir es ja im 2. Korintherbrief. Wenn wir diesen Vers hier aus Kolosser 1, Vers 19, der jetzt hier noch angeschrieben ist, betrachten, dann beinhaltet dieser Vers eigentlich eine wunderbare Verheißung. Das ganze All wird einmal auch de facto auf der Basis von Kreuz und Auferstehung mit Gott versöhnt sein, Frieden haben mit Gott. Alles, was auf der Erde und was in den Himmeln ist. Ein Unter der Erde wird hier gar nicht mehr erwähnt, denn es wird es dann nicht mehr geben. Und damit schließt sich der Kreis. Alles, was auf der Erde und in den Himmeln ist. Wir haben zu Beginn gesehen, dass der erste Sündenfall ja in den himmlischen Bereichen geschah und dann durch Adams Übertretung auch die ganze Erde mit einschloss. Aber es wird der Tag kommen, da die ganze Schöpfung, Himmel und Erde, befreit werden wird vom Sklavendienst der Vergänglichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Und auch einmal wird das ganze All in der Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn sein und Leben haben aus Gott. Er ist unser Friede, unser Herr Jesus Christus. Und dieser Friede, der wird einmal alles umfassen. Da wird einmal jedes Geschöpf, jedes geschaffene Wesen mit hineingenommen sein. Wir fragen uns natürlich, und wir kennen diese Fragen, und was ist, wenn das Geschöpf nicht will? Wenn das Geschöpf sagt, ich will nicht, Gott hat Mittel und Wege, in Klammern Gericht, und er hat Zeit. Wir sehen das zum Beispiel an Paulus, der wollte auch nicht. Dieser Paulus in 1. Timotheus 1, Vers 16 schreibt über sich selbst, da habe ich eine vergessen, ich lese uns vor, 1. Timotheus 1, Vers 16, mir ist aber darum Erbarmen widerfahren, dass Christus Jesus an mir, dem Ersten, seine ganze geduldige Langmut erzeige, zum Vorbild für alle jene, die künftig an ihn glauben würden, zum ewigen Leben. Also Paulus als Musterbeispiel für einen, dem Erbarmung widerfahren ist und an dem Gott seine ganze geduldige Langmut erzeigen würde, zum Vorbild, ja, als Beispiel für alle, die ihm noch folgen würden, die künftig auch ihn an das Lamm glauben würden, zum ewigen Leben. Erinnern wir uns an Prediger 7, Vers 8. Besser das Ende einer Sache als ihr Anfang. Besser langmütig als hochmütig. Satan wurde hochmütig, Gott aber ist langmütig. Ja, hochmütig wurde der Satan und mit ihm eine ganze Schöpfung. 1. Johannes 2, Vers 16. Aber Gott, der langmütig ist, kommt zu seinem Ziel und tut alles, was ihm wohlgefällt. Und schließen wollen wir die Versammlung heute mit den Versen aus Offenbarung 7, 9 und 10. Da sehen wir eine Vorabschattung dessen, was einmal die ganze Schöpfung umfassen wird. Offenbarung 7, Vers 9. Danach schaute ich, Johannes, siehe, da war eine große Schar, die niemand zu zählen vermochte, aus jeder Nation und aus allen Stämmen und Völkern und Sprachen. Angesichts des Thrones und angesichts des Lammes standen sie da, bekleidet mit leuchtend weißen Gewändern und mit Palmzweigen in ihren Händen. Und sie rufen laut mit mächtiger Stimme, das Heil, die Rettung kommt von unserem Gott und der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Amen. Wir wollen noch beten. Lieber Vater, wir danken dir für diese feste Zusage, dass das Heil, die Rettung von dir und deinem Sohn kommt. Du rettest die Menschen durch das vor Grundlegung der Welt schon bereitgestellte Lamm, unseren Herrn Jesus Christus. Und wir danken dir für deine großen Liebespläne, für deine Weisheit, für deine Allmacht, mit der du auch dieses Ziel erreichen wirst, trotz alles Wüten des Feindes, trotz aller Versklavung, die wir jetzt noch sehen unter das Gesetz der Sünde, des Todes, die Vergänglichkeit, die noch überall zu sehen ist. Aber du, Herr Jesus Christus, du hast am Kreuz den Sieg errungen. Wir preisen dich darüber, wir loben dich und wir beten dich an. Wir danken dir, dass dein Blut uns rechtfertigt, dass es uns schützt vor dem Zorn, aber dass es uns auch den Vorhang aufgerissen hat, dass wir hineintreten dürfen in das Allerheiligste, Gemeinschaft haben dürfen mit dem Vater. Und so wollen wir dieses Blut, wir wollen dein Werk nicht geringschätzen und wir wollen nicht absichtlich uns wieder dem Alten zuwenden, sondern wir wollen den alten Sauerteig ausfegen und wir wollen Nachahmer werden, so wie du bist, Herr Jesus Christus, wie du gewandelt bist, rein und ohne Flecken. Solche wollen wir auch werden. Dazu gib du Gnade, stärke uns, rüste uns auch, dass wir all das, was noch von dem Alten ist, ausfegen dürfen und dass wir in Lauterkeit und Wahrheit unseren irdischen Wandel lernen zu bestreiten, immer mehr zu dir hinwachsen dürfen, der du unser Haupt bist, der du dich für uns dahingegeben hast und uns erkauft hast für dich. Wir konnten jetzt nicht auf dieses wunderbare Geschenk eingehen, dass du auch als Haupt dir einen Leib zubereitest, zu dem du uns zählst, aber wir danken dir, dass dein Blut ausreicht, um eine ganze Schöpfung in die Lebens- und Liebesbeziehung mit dir und dem Vater zu bringen. Dafür preisen wir dich, loben dich, beten dich an, geben dir die Ehre und durch dich und in deinen Namen dem Vater. Ja. Und jetzt segne du, das gehört an uns. Wir wollen uns dir anbefehlen. Amen. Amen.